Willkommen bei unserer neuen Podcast-Reihe Sherlock's Homes mit spannenden Gästen und Experten zum Thema alles rund ums Haus.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Heute mit meinem guten Buddy Atem rund ums Thema Photovoltaik und herzlich willkommen auch sozusagen zur ersten Folge Scher Loves Homes, ja, also eine Spezialreihe rund um das Thema Haus und was könnte besser aufs Haus passen als eine Photovoltaikanlage. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass der liebe Atem heute den Weg zu uns gefunden hat. Als Geschäftsführer der Ultravoltaik, ist eine GmbH, ne? Habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Genau, das ist eine GmbH. Sitzt in Schwarzenberg, glaube ich.
Korrekt.
Mit dem lieben Nils zusammen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ich freue mich auf die nächsten, wie ich uns kenne, eher 30. Wir versuchen uns auf 20 zu komprimieren, wir beiden Sabbeltaschen.
Wir geben unser Bestes, ja.
Genau. Aber letzten Endes, was macht die Ultravoltaik? Gut.
Richtig.
Was sind eure Schwerpunkte? Wo seid ihr unterwegs? Und vielleicht erzählst du ein bisschen, wer du bist und wenn ja, wie viele?
Sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf und die erste Folge quasi so ein bisschen einleiten darf. Mhm. Ja, mein Name ist Atem Axt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Ultravoltaik GmbH mit dem Sitz in Schwarzenberg. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir Eigenheimbesitzer und Gewerbetreibende hier in der Region dabei begleiten, dank einer eigenen Photovoltaikanlage ihre Stromkosten zu reduzieren. Von der Beratung über die Montage und darüber hinaus sind wir der Ansprechpartner und ja, ich denke, das
spannend. Ja, weil du auch sagst, Gewerbetreibende. Ich habe einen guten Kumpel an der Stelle. Liebe Grüße an Marcel. Der hat eine Firma draußen in Mönsen. Die haben gerade für sehr, sehr viel Volumen sich eine riesen Photovoltaik aufs Dach geballert. Ja, und ich lange auch mal mit ihm unterhalten. Heute geht es primär um den Privatkunden. Aber also auch für Gewerbetreibende unglaublich interessantes Thema. Klar, absolut. Höheres Volumen vom Investment her. Ja. Aber das Thema Refinanzierung auch spannend mit der Amortisierung. Schauen wir uns mal an. Also, als ich nachgedacht habe, okay, welche Fragen könnte ich denn Atem heute stellen? Ich bin ja selber auch Eigentümer einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Aber was würdest du generell oder auch wann, in welchen Situationen würdest du jetzt als Person oder als Geschäftsführer auch einen privaten Haushalt dazu raten, wenn man jetzt da gerade dabei ist, zum Beispiel zu bauen, sollte man eine Photovoltaik aufs Dach packen, wann lohnt es sich? Und wenn ich jetzt beispielsweise Eigenheimbesitzer bin, egal erstmal was für einem Objekt, wenn ich drüber nachdenke, ergibt es überhaupt Sinn? Wann würdest du sagen, macht das richtig Sinn? Und jetzt vielleicht mal erstmal nur wirtschaftlich betrachtet, weil es gibt noch den emotionalen Sinn, ne? Ein grüner Fußabdruck und so weiter.
Klar,
Wirtschaftlich, wann würdest du sagen, ist es auf jeden Fall ein lohnenswertes Investment, zumindest mal drüber nachzudenken und es zu berechnen?
Das ist eine gute Frage. Mhm. Die erreicht uns natürlich tagtäglich von den Eigenheimbesitzern hier aus der Region. Und da ist es so, dass wir einfach mal schauen, wir fragen die Menschen erstmal, wo liegen überhaupt die Stromkosten, wie hoch sind diese? Was zahlen sie die Kilowattstunde? Und auf der Basis berechnen wir das tatsächlich. Also wir gucken dann wirklich, wie viel Platz ist auf dem Dach, was ist am Ende eine Einnahme-Ausgabe-Rechnung, die man dann am Ende des Tages macht, wie viel zahle ich für den Strom, wie viel Photovoltaik brauche ich auf dem Dach, um diesen Strom zu produzieren, bestmöglich selber abzunehmen. Und da haben wir immer so einen Richtwert, Eigenheimbesitzer, wenn sie so über 2.500 Kilowattstunden im Jahr produzieren, dann hängt es auch ein bisschen davon ab, was für einen Tarif sie haben. Und im Grunde genommen muss man sagen, macht es eigentlich fast immer Sinn. Mhm. Frage des Motives. Aber wir gucken in unseren Wirtschaftlichkeitsberechnungen immer danach, wann amortisiert sich das Ganze auch, wie sieht das Ganze final unterm
Strich aus. Okay, das macht ihr also auch. Das heißt, ihr kommt zu den Leuten hin, guckt euch das Dach an, guckt euch die Abrechnung an, macht Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das ist natürlich ganz sexy.
Wichtiges Thema, ja.
Okay, spannend. Und du sagst 2.500. Was ist denn das jetzt von Haushalt? Das sind 3 Personen, passt das dann schon? Ist das so ein Durchschnitts?
Oder? 2 bis 3 Personen. Das sind dann manchmal unsere älteren Kunden oder Interessenten, die dann zu zweit in einem Einfamilienhaus leben. Gastherme dann noch drin und dann...
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist natürlich für mich auch immer, als entweder als Gutachter oder auch in der Baufinanzierung, worauf die Banken natürlich heute extrem schielen, ist das Thema Heizung. Brutal.
Seit einem
Jahr fragen sie auch die Verbrauchs- oder Bedarfswerte ab in der Baufinanzierung. Das war bis vor einem Jahr noch gar nicht der Fall. Ganz spannend.
Ja.
Neues Feld. Und seit neuestem, fragen sie bei Modernisierung auch den entstandenen Energieeffizienzbedarf sozusagen ab. Das heißt, Modernisierung und das spielt natürlich genau auch in die Karten. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Hast du ein Haus aus 1950, dann ist es logischerweise so, dass der Verbrauch jetzt mal von Wärme, logischerweise auch, aber wenn du alte Leitung hast, viele Geräte und so weiter,
absolut,
dann hast du natürlich auch stromtechnisch einen höheren Verbrauch. Bei Heizung ist es natürlich noch krasser, ja, was so Energiebedarf betrifft.
Thema Wärmepumpen.
Und genau, das ist ja, das spielt ja irgendwo zusammen, nicht wahr? Also ich habe ja, es ergibt natürlich auch Sinn, gar keine Baufinanzierung mehr, wo die Leute Wärmepumpen, also Luftwärmepumpen sich einbauen ohne Photovoltaik, weil du ja Strom technisch sonst dich dumm und dusselig bezahlst. Ein Thema der nächsten Folge mit dem lieben Sven zum Thema Heizung, aber da sind Photovoltaik natürlich super für geeignet. Also Wirtschaftlichkeitsberechnung, dann gucken, wie viel Platz ist auf dem Dach.
Ganz wichtig.
Was generiert eine Anlage.
Grundsätzlich muss man halt einfach schauen, wenn wir vor Ort sind bei dem Kunden, vielleicht gehen wir da mal über den Weg. Wir haben miteinander telefoniert, wir haben die ersten Rahmenbedingungen mal abgeklopft, geguckt, wie viel zahlen sie an Strom, wie viel Verbrauch haben sie. Wir gucken uns digital vorab auch nochmal an, wie sieht die Dachfläche überhaupt aus. Wenn wir denn vor Ort sind, fliegen wir meist mit einer Drohne einmal ums Haus herum, nehmen alle Maße einmal auf, damit wir dann eine fachgerechte Planung später erstellen können. Auf der Basis, wenn man dann in die Details reingeht, muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, wie sehen die Gegebenheiten vor Ort aus, was muss ich noch instand setzen, vielleicht auch am Dach, wenn es nicht das neueste Dach ist.
Okay, spannend, ja.
Pappdoggen hier im Norden, liebe Grüße an die Pappdoggen, würde ich schon sagen, große Krankheit. Elektrotechnik, wie sieht es dort im Keller aus, im Hauswirtschaftsraum? Das beeinflusst nochmal natürlich die Investition für die Photovoltaikanlage und dann muss man natürlich eben schauen, wie kriegen wir das
optimal. Okay, ergibt natürlich Sinn, habe ich selber noch gar nicht. Logisch, das muss natürlich auch das Drumherum passen. Ja. Wenn das Dach von der Statik nicht geeignet ist, ist das okay.
Ganz wichtiges Thema, ja. Arbeiten wir mit eigenem Personal, eigenen Dachdeckern im Hause, aber auch mit regionalen Dachdeckerbetrieben zusammen, wo wir dann wirklich bei komplexeren Geschichten die mit ins Boot holen, Experten aus der Region und natürlich mit unseren anderen eigenen Fachleuten. Mhm. Da muss man immer drauf schauen.
Spannend. Ja.
Haustechnik auch.
Individuell.
Ja.
Ist natürlich auch so ein bisschen genau das Thema. Es ist ja auch schön, jemanden zu haben, der ihn an die Hand nimmt, von A bis Z, aber wir kommen ja noch zu euren USPs. Aber letzten Endes, weil du eben sagtest, Investitionsvolumen, klar, also wenn ich jetzt, ich mache jetzt mal ein Beispiel, also ich bin jetzt eine vierköpfige Familie, habe jetzt sozusagen mir ein Häuschen gekauft, aus, was weiß ich, 1982, sowieso das beste Baujahr, habe dieses Häuschen jetzt und jetzt überlege ich vielleicht an der Heizung was zu ändern, habe mich entschieden, Heizung kann eigentlich so bleiben, das passt erstmal noch. Aber Photovoltaik könnte ein Thema sein, weil ich bin jetzt auch ein großer Freund von dem E-Auto und ich habe auch noch ein E-Motorrad und ein E-Roller. Okay, so. Was kostet dann jetzt mal vielleicht einmal die Photovoltaik an sich betrachtet? Und was würdest du auch sagen oder auch aus eurer Erfahrung von den Montagen? Was kommt dann noch an, weiß ich nicht, Speicher, Wallbox kenne ich zum Beispiel? Oder was kommt dann noch dazu? Worauf muss man sich dann so einstellen bei einer Photovoltaik? Grob.
Also. Björn, du hast eigentlich die richtigen Themen angeschnitten. Und zwar geht es natürlich um das Thema E-Fahrzeug, E-Auto. Das muss man auch natürlich sich mal anschauen. Wie viel fährt der Kunde? Was verbraucht er dort? Was benötigt er an Kapazitäten eben, um dann vernünftig tanken zu können? Dann ist es so, um mal konkret jetzt mal auf das Beispiel einzugehen. Du hast jetzt gesagt, 3- bis 4-köpfige Familie.
Zum Beispiel,
Ich sage jetzt mal noch Gas-Brennwert-Therme, eine aktuelle, irgendwas, was noch gut funktioniert. Vielleicht ein aktuelles Haus, hast du gerade genannt, oder?
Naja, 82.
Also ich bin
jetzt nicht mehr ganz brandaktuell.
Okay, das ist nicht ganz brandaktuell, hast recht. Nee, aber im Grunde genommen, wenn ich mal in die Statistik bei uns mal reinschaue, liegen die Anlagengrößen für die Einfamilienhäuser ungefähr zwischen 7 bis 10 Kilowatt Peak. Und da sprechen wir in der Regel von einem Ertrag von bis zu 10.000 Kilowattstunden im Jahr, die wir produzieren können. Da muss man noch ein paar Ortsfaktoren berücksichtigen. Naja, wenn wir das mal ganz einfach machen, angenommen die junge Familie verbraucht 5.000 Kilowattstunden mit der aktuellen Heizung, 5.000 bis 6.000. Wir können dank einer Photovoltaikanlage bis zu 80% Unabhängigkeit schaffen.
Okay, das ist ein wichtiger Faktor auch mal.
Ja. Genau, das cool. ist ein wichtiger Punkt. Dann kommt nochmal der Speicher mit dazu. Also beziehungsweise jetzt müssen wir den Speicher mit berücksichtigen. Mhm. Haben wir einen Speicher, haben wir keinen Speicher? Weil der Speicher bietet uns die Möglichkeit, dann quasi auch an nicht produzierbaren Sonnenstunden quasi auch
Energie zu erzeugen. Strom zu haben, wenn keine Sonne scheint. Das habe ich so mir auch mal. Wenn du den ganzen Tag zu Hause bist und nur im Sommer, das ist natürlich super. Ja. Aber wenn jetzt im Winter und dann ab 18 Uhr, ciao, Kakao, dann wäre meistens wenig Sonne hier in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es im Süden der Region ist. Aber du brauchst einen Speicher, um dann auch in den Stunden, Nacht und so weiter, verbrauchen zu können.
Das beeinflusst natürlich auch die Ladezyklen deines Fahrzeuges, wenn du ein E-Fahrzeug vor der Tür stehen hast. Das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. In diese gesamte Kombination spielt dann natürlich uns in die Karten. Wenn wir am Ende eine Solarlösung haben mit Photovoltaik auf dem Dach, dem Wechselrichter, kommen wir zu den Komponenten und dem richtigen Speicher. Dann ist es so, dass wir bis zu 80% eine Unabhängigkeit schaffen können. Dann hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wie gehen die Menschen mit der Anlage um. Ja, tue ich denn mitten am Tag dann irgendwie den Haushalt machen und mal die Waschmaschine starten, das ist auch nochmal ein wichtiger Einfluss auf die ganzen Faktoren. Also wenn wir mit den Kunden kommunizieren, sprechen wir von 40-80%
unabhängig. Das heißt, du würdest dann auch raten, wenn die Photovoltaikanlage dort ist und man es selber verbraucht, nicht wie wir mit einem Altvertrag mit, ich glaube, 58 Cent noch einspeisen, dann ist nochmal ein anderes Thema. Aber deswegen würde bei mir zum Beispiel vor 2028 gar nichts passieren mit Eigennutz, weil für 58 Cent lache ich mich tot.
Absolut.
Das heißt auch dann, gut, das ist ja nachvollziehbar, wenn Sonne da ist, Tageslicht da ist, dann sollte man den auch gleich verbrauchen, dass der Speicher, weil der ist wahrscheinlich begrenzt auch von der Größe, dass dann ist irgendwann endlich. Genau. Okay, verstehe.
Das auch heißt, das berechnen wir natürlich auch, was ist die richtige Speicherkapazität. Und zu der Frage zurück, definitiv. Am Ende, wir sehen aktuell Abrechnungen immer noch von über 40 Cent die Kilowattstunde. Günstiger wird es nicht, ne? Also wenn wir dann
Wahnsinn. Ach, du hast, also okay, verstehe. Also wenn du jetzt Strom beziehst, dann ist es, okay, krasser Scheiß, das war dann deutlich günstiger. Ja,
das war deutlich günstiger.
Also wir kaufen ja dementsprechend ein, deutlich günstiger als wir gekommen, deswegen ergibt es auch noch Sinn.
Ja.
Aber okay, spannend. Also
weißt
80
Prozent, ja? Ja, sorry, weißt du, wo die Einspeisevergütung jetzt aktuell liegt?
8 Cent?
Ja,
8,2.
Ja? Ich bin Maschine. Also, deswegen, so viel es geht, wirklich selber nutzen, das sagen wir auch immer unseren Kunden. Bitte schaut, dass ihr das A, wird es wirtschaftlicher, es ist... Man sieht es im Geldbeutel am Ende.
Ich habe einen Kunden und einen guten Kumpel, den Dario, das ist ganz spannend. Der hat, also liebe Grüße an ihn an der Stelle, der hat bei sich auch eine Anlage auf dem Dach und verkauft an den Nachbarn. Also richtig gewerblich sozusagen. Der Nachbar bezieht günstiger, er braucht das Ganze nicht. Der Nachbar bezieht günstiger, er verkauft, tipptopp, also wunderbare Geschichte. Meinst du sowas, das war jetzt zwar nicht geplant als Frage, aber meinst du sowas könnte Zukunft haben, weil ich öfter auch höre, gerade wenn ich so auch als Gutachter unterwegs bin, so mit Professoren und Leuten, die lange am Markt sind, die sagen, wissen Sie, Herr Scheer, ich glaube, dass die Heizungsanlage pro Haus irgendwann verschwindet. Das Thema Fernwärme, du stellst irgendwo eine Garage hin, weil das eine riesige Heizung und versorgst 4, 5, 6 bis 10 Häuser.
Genau,
könnte irgendwann kommen. Ist das auch ein Thema, meinst du, Photovoltaik-Sharing, also so, Strom-Sharing?
Oder das ist das große Thema. Wir waren jetzt vor kurzem bei den Stadtwerken hier in Geesthacht, haben uns da sehr intensiv unterhalten mit führenden Köpfen, die gerade dort in die Technologie investieren. Da geht es dann wirklich darum, wie kriegen wir diese Kilowattstunde vernünftig transportiert, kostengünstig, effizient und das ist auch die Netzstruktur überhaupt auch aushält und mitmacht. Und wir sehen große Unternehmen, die schon lange am Markt sind, die viel Geld da rein investieren, um eben genau dieses Netzwerk auch zu schaffen, dass sich die Haushalte, ob Gewerbe oder privat, sich vernünftig versorgen können. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Schlüssel, weil Energie brauchen wir alle. Und diese Energie muss vernünftig transportiert werden. Und zu deiner Frage, definitiv großes Thema, sind wir sehr gespannt und stehen auch mit den Stadtwerken hier in den Regionen eng im Austausch, weil da haben wir aktuell noch ein großes Projekt vor uns, wo wir genau solche Lösungen mal ansetzen wollen.
Ja, ich find's immer auch total interessant, sich mit Menschen zu unterhalten und zu überlegen, also urbanes Leben, wie sieht es in Zukunft aus? Ja, also gar nicht so sehr die Makrolage. Deutschland interessiert mich eigentlich nur bei Wahlen, wie jetzt wieder gesehen. Aber eigentlich interessiert mich ja sozusagen die Mikrolage, da wo ich auch selber wohne, wo unsere Kunden wohnen. Wie sieht es da aus? Und ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wir wohnen sozusagen in der Sackgasse am Wald und da sind jetzt 5 Häuser. Und jetzt spinne ich einfach. Wir 5 könnten uns locker super gut auch autark mit 1, 2 Photovoltaik auf dem Dach und noch einer Fernwärme beispielsweise, könnten wir uns versorgen, ohne dass wir da was bräuchten. Also es sind spannende Ideen. Nochmal back to the topic. Das heißt, lohnenswert würdest du sagen, immer so ab 2.500, 3.000, also rein wirtschaftlich betrachtet.
Genau, wir sind da und da unsere Fachberater, die wirklich technisch darauf ausgebildet werden, auch sowohl technischer Natur als wirtschaftlicher Natur, das vernünftig zu planen. Wir sagen in der Regel bitte 2.500 mal mit dem Kunden durchrechnen. Auch da sehen wir halt eben viele schwarze Schafe, die dann einmal 10 bei 1.500 Kilowattstunden macht dir das Dach voll mit einer Einspeisevergütung von 8,2. Das wollen wir nicht. Das ist uns ganz wichtig, dass wir die Kunden ehrlich beraten. Wir haben dafür eine klare Wirtschaftlichkeitsberechnung. Wir haben so ein 8-Schritte-System aufgebaut, wo wir am Ende ganz klar dem Kunden sagen können, wann rechnet sich das, wie rechnet sich das unter auch den Faktoren Strompreisentwicklung. Denn auch da vielleicht ein Thema, interessant für die Zuschauer. Als ich bei den Stadtwerken Geesthacht, die da eben sehr viel in Innovation investieren, den Markt verfolgen, da habe ich mal die Frage gestellt, was sagt ihr denn zu den Strompreisen? Jetzt wollen es einige nicht wahrhaben, das kennen wir auch von unseren Kunden, ach, die gehen wieder runter auf 18 Cent und allem, was dazugehört. Wenn man sich die Kurve mal anschaut, die Kilowattstunde selber zu produzieren, kostet nicht viel Geld. Wir haben mittlerweile Projekte hier in Deutschland, da sind wir teilweise, wenn wir die Tarife uns anschauen, im Minusbereich. Aber am Ende geht es wirklich darum zu schauen, wie kriegen wir diese Kilowattstunde auch günstig umgesetzt. Und da ist das große Manko, dass eben viel in die Netzinfrastruktur noch investiert werden muss.
Okay.
Und da kommen die Netzbetreiber auch kaum hinterher. Ja. Und somit kommen wir gar nicht drum herum, dass die Strompreise logischer Natur, so wie mir das erläutert wurde, eigentlich auch in die Höhe gehen werden.
Ach, spannend. Also nicht, es geht nicht um das wie Erzeugungsstrom, sondern um erstmal die Grundvoraussetzung zu schaffen, dass nach, okay, also infrastruktureller.
So, und die Information, ich sag mal, ich will mich da nicht so weiter so ein Fenster nehmen, weil da gibt es Experten. Und das zum Thema Wirtschaftlichkeitsanalyse, auch das berücksichtigen wir dann auch, dass die Strompreisentwicklung natürlich dort auch prozentual mal mit eingenommen wird, dass man auch wirklich mal sehen kann auf 10, 20 Jahre, wie sieht das
Ganze aus. Ist ja, im Prinzip ist das ja eine Parallele, ich kaufe mir ein Haus, um unabhängig zu sein vom Miet.
Ja,
und das ist ja das Gleiche beim Mieten.
Ja,
also es ist ja völlig disillusioniert zu sagen, die Mieten werden nicht steigen. Also ich habe noch nie ein Mietminderungsschreiben erstellt bei meinen Wohnungen oder Häusern. Und deswegen glaube ich fest daran, dass es steigt. Und wenn man autark sein will und es selber in der Hand haben will, Zinsen rauf oder runter, dann muss ich etwas kaufen.
Ja.
Und so ist es ja genauso, wenn ich mich unabhängig machen will von dem Thema Strom, dann muss ich einfach dafür sorgen, dass ich selber Strom produziere. Und wenn ich an die Heizungsanlage denke, ich hatte gestern einen Kunden hier, Erdwärme und was es nicht alles gibt, dann muss ich mich unabhängig machen von externem Bezug und muss dafür sorgen, dass ich selber Wärme oder auch Geschichten in Strom produziere. Das, man könnte es weiterspielen, man könnte sagen, ich brauche auch noch einen Garten, also einen Gemüsegarten, wo ich dann, ne, also Autarkie ist, glaube ich, immer ein spannendes Thema und sich unabhängig zu machen von Zulieferern und vielleicht auch Lieferketten, die jetzt ja vielleicht auch nicht ganz so ökonomisch, also
es ist ein Öko großes
und
Thema.
Ögo, also
das absolut. Also das ist ja auch ein Motiv unserer Kunden, die Unabhängigkeit neben der Wirtschaftlichkeit, natürlich auch, ne, wie du schon sagst, der grüne Fußabdruck.
Ja.
Aber das sind schon zwei große Hauptfaktoren, eben Unabhängigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Ja, doch. Anschaffungskosten, was würdest du sagen, was schnitzt so 25? Liegen wir da ungefähr? Oder 20?
Es kommt halt eben darauf an, ne? Wie sehen die Gegebenheiten vor Ort aus? Hatten wir schon angerissen, das Thema. Das müssen wir sich mal anschauen. Auch da habe ich dir einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Ich habe jetzt mal geguckt, unsere Durchschnittsanlagen, wir haben ja von 7 bis 10 kW gesprochen. Mhm. Die Preise sind momentan ziemlich runtergegangen. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon mal verfolgt in den Medien. China, die Fluten an Modulen, Wechselrichter, Speicher, an allem. Wir merken es auch beim Großhandel, die bieten uns ganz viel an. Aber unabhängig davon ist es so, dass wir ungefähr bei circa, ich sage jetzt mal im Raum geschmissen, einfach mal 20.000 Euro liegen. Okay. Also die 25.000 war mal so eine goldene Marke.
Das habe ich noch so im Kopf bei den Kunden. Ich sehe immer nur die Kalkulation. Ja, ich frage das inhaltlich logischerweise auch nicht. Ich sehe Posten, PV-Anlage, 25.
Das war so im Kopf. Bei mir. Da muss man halt eben gucken, neuer Zählerschrank, Pappdocken, Instandsetzung, was ist dort noch zu berücksichtigen, nochmal gesonderte Komponenten, die noch berücksichtigt werden. Aber ich habe heute mal die Zahl knapp unter 20.000 mal mitgebracht. Ja. Das sind unsere Durchschnittsanlagen. Und vielleicht motiviert es auch mal den einen oder anderen nochmal zu sagen, hey, bei der Summe macht es vielleicht nochmal Spaß. Auch mal, weil das ist auch ein Faktor vieler Kunden gewesen in den letzten Jahren. Früher waren wir noch zu teuer, aber wir merken es da.
Ja, und das ist wieder funny, ein bisschen witzig, weil ich habe beispielsweise auch als Gäste demnächst mal den CEO von Procheck, also wenn es darum geht, wenn ich beispielsweise einen Modernisierungskredit aufnehme für die 20, was viele machen, einfach zu sehen, okay, wie kriege ich es finanziert, wenn ich selber beispielsweise das nicht aus einer Tasche zahlen will. Gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Entweder einen ganz normalen Kredit, also Modernisierungskredit über eine Bank. Da hat beispielsweise die PSD richtig geile Geschichten, 15, 20 Jahre, also auch lange, lange Laufzeiten, was Zinsbindung betrifft. Oder halt so ein Blanko-Modernisierungsdarlehen über Bausparkassen. Da habe ich die Wüstenrotter und die hatte Leipziger als Beispiel. Und dann kann man gucken, was passt am besten zu einem. Aber
mega,
20 ist ja auch eine überschaubares Investment, sag ich mal. Gerade eben auch das Thema Refinanzierung vielleicht nach, na, was würdest du so sagen, wann, also natürlich immer wieder abhängig, ist logisch, aber wann amortisiert sich so ein Investment, so Pi mal Daumen?
Unsere 15? Empfehlung ist da zwischen 9 und 14 Jahren,
okay,
das haben wir so für uns entnommen. Wenn es darüber hinaus ist, gehen wir ganz klar in die Kommunikation, was ist Ihr Beweggrund, aber zwischen 9 und 14 Jahren, sage ich, ist ein gesunder Wert, finde ich.
Ja, vielleicht klar, so würde ich auch sagen. Und wenn man dann beispielsweise die Finanzierung genau auf die Zeit auch so ein bisschen streckt und sagt, okay, danach habe ich alles in the Dash und geil, freue ich mich.
Dann gute ist das Komponenten, doch also wenn man da auf die richtigen Komponenten setzt, vernünftige Montage, dann haben wir auch lange was von.
Wer billig kauft, kauft doppelt, oder? Also das ist, das ist ja immer so. Klar, es gibt Dinge, aber gerade in dem sensiblen Bereich würde ich immer darauf achten, dass ich Qualität habe, eine gute Montage, vielleicht auch ein bisschen Gewährleistung oder so. Ich habe mir noch eine wichtige Frage, also die mich auch interessieren würde. Von der Reihenfolge der Schritte. Also ich sage jetzt, das klingt ganz geil, so, und ich schreibe euch mal und ich mache einen Termin. für mich mal. Also, ihr kommt dann rum und wir machen eine Begehung und machen eine Aufnahme. Eine Anamnese, hätten wir damals im Studio gesagt. Wir machen eine Anamnese, gucken uns den Körper erstmal an. So. Dann merken wir, okay, wo müssen wir dran arbeiten? Könnte ich dir jetzt ein paar Stellen bei mir nennen, aber wir gucken uns das Häuschen an und ihr macht Analyse. Dann macht ihr eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, macht einen Vorschlag, was aufs Dach optimalerweise rauf sollte. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genauso wie es passt. Wenn es dann in die Umsetzung, also Finanzierung steht, alles wunderbar. Wie sind dann die, also wie lange braucht ihr für die Montage und wann kann ich dann die Anlage auch in Betrieb nehmen? Also wann, wie lange dauert das?
Ja, also wenn ich dir jetzt ein Angebot hier rüberschiebe und du sagst, so, das machen wir, auf geht's, dann kalkulieren wir ungefähr einen Zeitraum von 4 bis 5 Wochen, wo denn die Module auf dem Dach sind.
Ach guck mal, ist das schnell.
Das, genau, also wir sind da, in einigen Projekten sind wir parallel laufen, wo wir dann auch wirklich schon die Montage der elektrotechnischen Komponenten, die sogenannte AC-Seite, die AC-Montage sagen wir das bei uns immer, Gleichstrom, Wechselstrom, ganz kurz.
Interessant.
Genau. Und darauf folgend, im Klassischen aber ist es so, dass dann das Elektro-Team 2-3 Wochen danach kommt, die elektrotechnischen Komponenten montiert. Okay. Also wir sprechen von DC, die Dachmontage, die Leitungen, die dann nach unten führen, zu der AC-Montage, AC-Seite, wo dann Wechselrichter, Speicher...
Das muss ein anderer abnehmen, glaube ich. Das war einmal... Okay, also,
jetzt erinnere ich mich. Erstmal kommen die Jungs vom Dach, dann kommen die Elektriker, die Meister, die nehmen das Ganze am Ende auch mit dem Netzbetreiber gemeinsam ab. Es wird eine Netzanmeldung. Wir machen das in der Regel so, und das sollte man auch so machen, ganz wichtig. Wenn wir mit dem Kundenberater oder wenn unser Fachberater vor Ort war, wir alles geklärt haben, gibt es dann die Netzanmeldung. Ja. Da wird die Anlage erstmal angemeldet.
Okay.
Das muss man eigentlich tatsächlich auch und sich erstmal eigentlich das Go holen, ob es dann auch so okay ist.
Ja.
Dann geht es in die Montage und dann, wenn die Fertigstellungsmeldung, also das heißt, wir haben alles fertig montiert, wir haben die Abnahmeprotokolle alle erledigt, dann gibt es eine Fertigstellungsmeldung beim Netzbetreiber. Mhm. Dann hat er Zeit, eben sich zu melden mit einem Termin. Entweder haben wir einen aktuellen Zähler, wo wir dann sagen können, so, lübt, können wir zünden. Oder es kommt nochmal jemand rausgefahren und dann wird es gemeinsam mit einem unserer Techniker oder Meister abgenommen und dann fertig.
Dann dauert das ja doch deutlich länger als die 4 bis 5 Wochen, sondern wie lange, was würdest du sagen, 2-3 Monate?
Ja, wir kommunizieren aktuell ca. 10 bis 12 Wochen. Das hängt wirklich davon ab, mit welchem Netzbetreiber man zu tun hat, weil da sind die wirklich sehr unterschiedlich. Wir haben aktuell hier, wir alleine mit über 25 Netzbetreibern zu tun in den ganzen Regionen, Schwarzenberg, 50 Kilometer. Ja, und da, das muss man ganz klar kommunizieren beim Kunden.
Spannend. Ja gut, aber letzten Endes... wenn du sagst, 3 Monate, total. Ich hätte jetzt eher gedacht, so weißt du, ein halbes Jahr oder keine Ahnung. Ich höre ja von verschiedenen Gewerken.
Das war mal,
Also ich habe natürlich dann, wenn beispielsweise ein Umbau stattfindet, ein Architekt, finde mal aktuell einen Architekt, jetzt mal als Bleistift, finde mal einen Architekt, der gerade kann, finde mal einen Tischler, finde mal, ne, so, also das sind ja schon ganz andere Hausnummern, wo ich immer sage, ja super, wenn wir dann in 6 Monaten die Zeichnung haben, dann brauchen wir in 6 Monaten auch erst antanzen bei der Bank.
Ja.
Okay, das ist ja dann relativ schnell, cool.
Man darf bei der PV-Anlage halt nicht unterschätzen, dass die Bürokratie im Hintergrund nicht unwesentlich ist. Also die Module auf dem Dach, das kriegen wir auch zu zweit in 2-3 Tagen hin, wenn wir gut angelernt sind. Dann die elektrotechnischen Komponenten, 2 bis maximal 3 Tage.
Ja, ja.
Und dann sind wir eigentlich ja durch damit. Aber im Hintergrund laufen die Prozesse wie die Netzanmeldung, alle Unterlagen einholen, Flurkarten, auch das müssen wir berücksichtigen bei der Anmeldung. Also da sind viele... Ne, aus der vergangenen Branche, wo wir uns ja ursprünglich herkennen, große Themen. Und an der Stelle muss man das halt eben wissen. Und wenn wir arbeiten sehr viel mittlerweile mit digitalen Systemen, klaren Strukturen bei uns im Prozess, dass jeder Handgriff bestmöglich sitzt, damit wir den Kunden halt eben durch den Prozess gut durchbegleiten, weil der Netzbetreiber meldet sich auch bei dem Kunden. Marktstammdatenregistrierung ist nochmal ein Thema, weil man muss sich halt auch registrieren, wenn man eine Photovoltaikanlage installieren möchte.
Ja, man braucht ja auch die Betreiberhaftpflicht und so. Also
genau, da
kommen natürlich die versicherungstechnischen Argumente. In letzter Zeit habe ich öfter auch Kunden, die einfach sagen, ja, ich baller mir so eine kleine PV-Anlage auch aufs Carport, ich baller mir jetzt auf mein Saunahaus und keine Ahnung wohin. Ja, also tatsächlich hatte ich auch mal bei unserer Sauna drüber nachgedacht. Wir haben so einen 9-kW-Ofen. Ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag da drin schlafen. Und also, ne, also nicht dauerbeheizt, aber dann bräuchte ich da ja aber auch einen Speicher, weil meistens sind wir dann abends ne, also okay. Und dann ist wahrscheinlich schon nicht mehr so rentabel, oder? Also dann für so ein kleines Ding ist eher Quatsch, ne?
Dann macht das nicht unbedingt wirklich Sinn. Wenn ihr wirklich wisst, ihr macht das abends, dann
ne, sind wir ganz... Nimmt man die große vom Dach. Andere Frage, was hältst du von diesen, fällt mir gerade so spontan ein, Jetzt sind ja immer wieder diese hier diese Balkon- und Terrassen-PV-Anlagen, diese kleinen. Also ja. Ist ja eigentlich witzig. Das ist ja im Prinzip, du haust dir da so eine Matte da an deinen Balkon und dann hast du da ein bisschen, ist also einfach formuliert, würde ich sagen, nie mit auseinandergesetzt. Ja. Aber dann hat man, dann lässt man den Fernseher laufen oder was?
Also grundsätzlich dazu muss ich sagen, jetzt kommt natürlich auch der Unternehmer dahingehend aus mir mit meiner Mission, jeder, der erstmal was dafür tut, dass wir alle grüner werden, der Umwelt zugute, ist es schon mal gut.
Sympathisch. Ne? So, aber jetzt kommen wir mal zum Real Talk. Also ist das lohnenswert so? Also,
ja, wenn wir das mal ausrechnen, wenn wir da so ein 800 Watt System haben, das sind zwei Module in der Regel, zwischen 600 und 800 Watt, kannst du ja relativ leicht ausrechnen.
Ich weiß nicht, 30, was so ein Verbrauch.
Cent. Also, okay. Und wenn man wirklich das Ei dann am Tag brät, das Handy drüber auflädt, dann macht das ja auch schon was. Also das amortisiert sich eigentlich auch schnell. Hm. Wie gesagt, da kann sich jeder mal sein Handy zücken und mal sagen, 600 Kilowattstunden, a 30 bis 40 Cent, kann man sich halt eben ausrechnen, wie oft man ein Ei braten kann oder sich ein Handy aufladen kann. Hm. Ja, kann man machen. Vor allen Dingen für Mieter, bei klassische Balkonkraftwerke, why not? So, als Eigenheimbesitzer definitiv Fläche nutzen. Auch Carports, also da haben wir auch viele tolle Lösungen mittlerweile. 12 Module, 15 Module, die wir vernünftig installieren können. 6x8, so klassische Maße, die wir da haben, können wir schön in den Keller reingehen. Spart Platz, man sieht sie auch teilweise nicht so gut. Auch da muss man ein bisschen schauen, wie, und das ist ein großes Thema auch, wie setzen wir die Module an? Haben wir eine Ost-West-Belegung oder haben wir eine reine Süd-Belegung?
Ja, klar.
Und bei Ost-West, sage ich immer ganz gerne, rechnen sich die Anlagen teilweise noch besser, weil wir halt eben in der Laufzeit die Sonne viel besser einfangen können, als manchmal in der Spitze über die Südausrichtung. Halt diese Faktoren.
Bei uns zum Beispiel ein Thema. Ich habe bei uns beim Haus haben wir einen neuen Stromkasten mit einem so dran. Ich habe mir auch Leerrohre schon sozusagen nach vorne legen lassen. Wir haben auch Starkstrom im Keller tatsächlich. Mhm. Auch nach vorne legen lassen, um vielleicht auch den Speicher damit noch ein bisschen oder was anderes zu laden, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, glaube ich. Und man muss dann ja irgendwie logischerweise einen Keller.
Ja.
Oder kann man ein autarkes Netz auf dem Carport, ohne dass man sozusagen, also weißt du, was ich meine, ohne dass man an den Hauptzähler oder an den Stromkasten unten ran, also gibt es sowas, Möglichkeiten, oder muss das immer zwangsläufig?
Ja, es muss angemeldet werden. Definitiv, das will ich auch gar nicht zu tief da in die Materie gehen. Die Anfragen haben
wir auch. Wir anmelden schon, aber gibt es eine Möglichkeit, dass man, ich mache mal ein Beispiel, jetzt hat, bei uns jetzt nicht, aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel, das Carport wäre sehr weit weg vom Haus, als Beispiel. Mhm. Und man will aber gar nicht zum Haus nachher irgendwas legen, so to say, kann man dann sich einen eigenen Zähler auch da an den Carport mit hin? Also gibt es Möglichkeiten? Weißt du, das ist spontan jetzt, ne? Aber
wir müssen schon am Netz angeschlossen sein, ne? Je nachdem, was wir an Leistung haben.
Ah, okay, alles klar. Und das ist am einfachsten
genau, das Haus. Der Wechselrichter ist ja erstmal dafür da, um den Strom quasi zu wandeln, damit wir den wirklich bedarfsgerecht auch nutzen können. Sicherlich gibt es da gute Lösungen für, wir gehen erstmal durch den klaren Weg beim Netzbetreiber anmelden, weil da geht es auch um das Thema weiter Netzfrequenzen und allem, was dazugehört. Also da haben schon die Netzbetreiber sicherlich auch was mit zu tun, dass das Netz auch hier bei uns in Deutschland stabil ist, weil wir haben diese Energiewende natürlich auch echt ordentlich angeschoben, das hast du sicherlich mitgekriegt. Mhm. Die Energiewende, nenne ich das so schön, da muss noch ordentlich investiert werden.
Ja, der Robert.
In die Infrastruktur,
Der hat jetzt nicht so gut abgeschnitten, jetzt ist aber ein anderes Thema. Wenn jetzt aber jemand kein Hohlrohr beispielsweise schon gelegt hat, also wie kriegt man das denn jetzt mal rein, einfach mal so aus der Neugierde heraus? Jetzt baut sich jemand vorne ein neues Carport, ballert sich da Photovoltaik um drauf und sagt ole ole. Und wie kommt der jetzt aber, schießt ihr das dann oder wie kommt man in den Keller?
Wie wir es konkret machen, du hattest ja zu Anfang den Nils Kruse kurz erwähnt. Der Nils Kruse hat ein Dienstleistungsunternehmen, der hat auch gerade hier bei euch in der Ortschaft hier gepflastert. Das lösen wir natürlich dann direkt. Wir gucken mit dem Kunden gemeinsam, wo möchten wir die Leerrohre laufen lassen und gucken, wie tief wir natürlich gehen. Das natürlich auch von den Bewirtungsverhältnissen auch alles berücksichtigt wird. Dann bauen wir ein Loch unten rein, wenn es alles passt, gucken, wie sehen die Gegebenheiten vor Ort aus. Dann können wir auch 15, 20, 100 Meter, jetzt übertrieben gesagt, dann auch das Leerrohr legen und dann die Leitung durchziehen.
Schießt ihr das oder muss dann aufgebuddelt werden oder wie läuft sowas?
Also genau, in der Regel ist es dann aufbuddeln, Leitung reinlegen und dann natürlich eben im Zugkabel eben rausziehen oder es gibt verschiedene Systeme, wo man dann etappenweise eben das Kabel durchziehen kann. Erfahrungsgemäß für so ein Carport 5 bis 10 Meter, 15 Meter. Mhm. Man muss ab einer gewissen Distanz eben berücksichtigen, dass man noch einen gewissen Überspannungsschutz noch mit einplanen muss.
Okay.
Auch das wird manchmal vergessen bei einigen Betrieben. Auch da sind wir natürlich strikt hinterher, dass die Qualität auch gewährleistet wird im Vergleich zu anderen Bewerbern. Man muss dann eben gucken, dass es technisch auch alles vernünftig geplant auch ist.
Ja. Spannend alles.
Aber kann man alles machen.
Also Photovoltaik lohnt sich, gibt viele Möglichkeiten, individuelle Betrachtung. Es gibt auch Zuschüsse. Ich mache es jetzt ein bisschen komprimiert aufgrund der Zeit.
Ja.
BAFA wäre ein Thema. Ne? Also genau, über die BAFA. Ja. Mhm. Könnt ihr alle mal auf BAFA.de gehen, also wie man spricht mit einem F und einem B und Doppel A. BAFA.de, Photovoltaik eingeben. Je nachdem, was man dann dort sich leistet, gibt es eben Zuschüsse. Ein paar Prozentsätze von gewissen Volumina.
Und dann, genau,
und dann passt es.
Bist du, das ist ja auch
da vielleicht, genau, da, ja, wenn man es nicht über die KfW machen will, es gab ja früher auch ganz viele tolle Fördermöglichkeiten über die KfW, das ist ja hart eingeschränkt mittlerweile.
Nichts mehr,
und,
ne?
Genau, ja, also wenig, es gibt eigentlich nur noch fürs Thema Sanieren, wo ich sage, wenn du also eine Bestandsimmobilie nimmst und die Kern sanierst und zum Effizienzhaus umwandelst, dann ist das noch sexy. Da gibt es dann Tilgungszuschüsse, sexy Darlehen, das ist aber das einzige Modul, um in deiner Sprache zu bleiben. Was bei der KfW wirklich noch sexy ist. Der Rest ist einfach, Entschuldigung, schwierig.
Ein kleiner Tipp von mir, was wir immer wieder erlebt haben, ist vereinzelt Gemeinden und Städte, vielleicht ist das auch für die Zuhörer ganz interessant, Giesach hat das letzte Mal gemacht, machen so kleine Fördertöpfe auf. Also wo es dann irgendwie heißt, Mensch, wenn du dir einen Speicher noch installierst, bekommst du pro Kilowattstunde noch einen kleinen Zuschuss. Das machen tatsächlich regionale Gemeinden und Städte. Also auch da immer mein Appell, einfach mal nachfragen, wenn es jetzt gerade von der großen KfW nichts gibt.
Ja.
Und die grundsätzliche, du hattest mich ja damals schon vor unserem Gespräch ja die Fragen sind mal durchgegangen, Mehrwertsteuer, ne? Also das ist vielleicht immer wieder zu erwähnen, ist mittlerweile in aller Munde. Wie lange werden wir das haben, wissen wir nicht. Wir bangen eigentlich jedes Jahr darum, dass sie dann sagen, nee, wird ein bisschen aufwendiger wieder. Solange die noch bei 0% liegt, ist es definitiv rentabel.
Genau, also auf BAFA.de Zuschüsse. Ich rate beispielsweise auch, wenn jemand saniert, in dem Fall seltener, aber wenn jemand baut zum Beispiel, forget KfW und zieh dir alles über die BAFA. Ja, also Heizung, was es nicht gibt. Es gibt bei der KfW auch coole Programme, altersgerechtes Sanieren, was da mit Sicherheit zu tun hat. Also es gibt schon coole Sachen, kann man gucken. Die Kombinatorik ist entscheidend. Aber letzten Endes da, sich ein bisschen was wiederzuholen, ist natürlich auch immer ganz sexy. Ich will jetzt nicht zu sehr reingehen in das Thema IAB. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt große Photovoltaikanlagen kaufen für 100.000 Euro, wo ich einen Investitionsabzugsbetrag und Sonder-AFA und was nicht alles, das meinen wir ja heute gar nicht. Das ist auch nochmal interessant, aber zum anderen Zeitpunkt. Aber Zuschüsse sich zu holen und meines Wissens nach sollte man das vorher beantragen, bevor es stattgefunden hat. Also das ist auch bei der KfW immer ein ganz schwieriges Thema. Bitte, bitte, bitte nicht beginnen und irgendwas machen und dann zur KfW und sagen, ich hätte aber gerne noch. Schwierig, Leute. Also von daher erst beantragen, dann umsetzen, bestätigen lassen. Braucht man neben euch noch einen Energieberater, einen Effizienzberater, der das dann ratifiziert? Thema KfW-Online-Bestätigung. Also, oder könnt ihr das auch mit abwickeln? Habt ihr Menschen im Haus, die das unterschreiben können? Meistens sind es ja die Heizungsbauer, die einzigen sind, okay.
Also tatsächlich ist es so, wie wir mit wichtigen, essentiellen Kooperationspartnern, wie mit dir, aber auch mit anderen regionalen Energieberatern zusammenarbeiten. Achten wir darauf, dass wir intern im Haus auch die Kunden beraten können. Unser Motto ist immer ganz gerne, alles aus einer Hand. Kurz mal Infoabend, da haben wir ja schon mal drüber
gesprochen. Habe ich gesehen, tatsächlich
genau, auf eurer Page auch. Ja. So durch die Decke gegangen, da müssen wir auf jeden Fall mal nochmal mit dir nochmal was machen, genau diese Themen zu klären. Und da wollen wir auch vermehrt jetzt auch für unsere Eigenheimbesitzer oder halt Interessenten den Abend bieten, dass man eine Stunde mal über das Thema Finanzierung sprechen kann, Sanierung. Und genau in diesen Momenten, an diesen Abenden sprechen wir halt viel über diese Themen. Ne? Da wird auch mal diskutiert, gesprochen, in welche Situation bewegen sich die Leute und ja, wir holen uns den Experten mit ins Boot.
Ja, cool. Abschließend, haben wir echt schon viel gequatscht, das war aber klar. Ultravoltaik.
Ja.
Also, was sind eure USPs, wo ihr sagt, okay, das unterscheidet uns vielleicht von anderen. Und wenn jemand aufgrund dieses sympathischen Gesprächs sagt, ey, die muss ich mal zu mir holen, weil wir ja auch regional stark unterwegs sind, gehen wir mal auf eure Seite. Aber was macht euch aus? Was sind so Dinge, wo ihr sagt, das deswegen eigentlich wir? So, und vielleicht nicht woanders.
Ja. Kurze Vorgeschichte, als wir vor mehreren Jahren das Unternehmen gegründet haben, waren wir in einer Situation, wo wir mit einem größeren Unternehmen zusammengearbeitet haben, wo es dann erstmal losging, rein nur die Montage, unterstützen, Subunternehmer und. Und dann haben wir so eine Situation gehabt, lief eine Kundin bei uns ins Büro rein und sagte, ja, sie haben den Auftrag gekriegt, sie sollen irgendwie die Anlage für uns bauen. Wir warten schon seit 6 Monaten und den Berater kriege ich auch nicht mehr erreicht. Genau in dem Moment habe ich festgestellt, aha, eine Photovoltaikanlage ist doch nicht ganz so einfach gebaut, sondern dazu gehört eine vernünftige Planung, eine gute Beratung, dass im besten Fall alles aus seiner Hand läuft, die Monteure auch quasi in einem Hause laufen. Und da haben wir uns dazu entschieden, wirklich in die vollen Eisen zu gehen und das Thema so ein bisschen nach vorne zu bringen, zu revolutionieren, vorsichtig gesagt. Und die Ultravoltaik GmbH ist mittlerweile regional stark aufgestellt. Die Regionalität ist quasi so ein bisschen das Thema bei uns.
Geil.
Alles aus einer Hand.
Ja, finde ich gut.
Bestmöglichen Service für den Kunden da zu sein, eine gute Handwerksdienstleistung anzubieten mit eigenen Leuten, eigenen Elektrikern, Meistern, Monteuren auf dem Dach, eigenen Kundenberatern, nicht irgendwelche Handelsvertretern mit falschen Versprechungen, im Innendienst eine gute Erreichbarkeit, wenn der Kunde mal Probleme hat, Beschwerden hat und darüber hinaus. Wir arbeiten momentan an einem kleinen Forschungslabor, nennen wir das, wo wir neue Wechselrichtertechnologien mal ausnutzen können, prüfen können, dann auch den Kunden mal dabei unterstützen können, wenn er was mal hat mit seiner Anlage, weil bauen tun gerade alle und können alle und alles schön und gut, aber was halt eben darüber hinaus. Ja. Des Weiteren ist es so, dass bei uns der Kunde eine Bauzeit- und Festpreisgarantie genießt, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Okay. Planbarkeit.
Das ist A und O. Also das ist für mich, wäre für mich auch als Kunde ein ganz wichtiger Punkt, sondern mal, ja, es kommt nicht noch hier was dazu und dann noch, das haben wir auch noch vergessen, so nach dem Motto. Und dann ist es ja wie bei Fibrock bei euch. Also Fibrock hat das einzige Argument, man weiß genau, wann man fertig ist. Ein Arsch teuer, man weiß genau, wo man fertig ist und natürlich auch so ein bisschen das Thema Regulierung, aber letzten Endes...
Fibrock, du sagst es und auch da, wenn wir so ein bisschen uns die Krise anschauen, eigene Leute, eigene Mitarbeiter, die sich wirklich in den Bereichen kümmern, nicht alles versuppt und durchgesuppt und dann ist der weg und Regressfälle, Gewährleistung und. Auch da haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht und haben uns dann ganz klar gesagt, wir wollen es mit eigenen Leuten machen, wir wollen es das unternehmerisch auch wirklich die Herausforderung annehmen und wirklich ein starker Player sein, auch hier in der Region und auch / Norddeutschland, wirklich die Menschen damit glücklich machen mit einer langfristig
guten. Ja, ist geil. Ja. Das sind natürlich auch genau die Kunden, die zum Finanzhafen oder zu mir dann auch kommen, weil sie einfach sagen, ey, habe ich alles aus einer Hand. Hier kann ich meine Versicherung machen, hier kann ich meine Baufirmen machen, meine Immobilien machen, ein bisschen steuern, ich darf es noch nicht beraten, aber Ideen habe ich trotzdem. Depots und wenn du dann noch ein geiles, und die beiden heute Morgen auch die Kunden im Gespräch gesagt, wir finden es geil, dass du einfach ein Netzwerk hast. So. Ja, also wir brauchen das, ich habe. So. Ja, das ist das A und O. Ja, Kontakte schaden nur denen, der sie nicht hat. Genau. Sensational. Ich gucke auf die Uhr und stelle fest, scheiße, haben wir gesabbelt. Aber es war geil. Also es waren viele spannende Themen, also auch Sachen, die mich tatsächlich interessieren an der Stelle, weil ich auch nochmal irgendwann mit dem Thema in Berührung komme. Mein lieber Atem, herzlichen Dank. Das war richtig cool. Gerne. Und meine liebe Zuschauer, meine lieben Zuhörer, Hörerinnen und männlich, weiblich und divers, wenn ihr Bock habt, wir hauen euch hier die Ultravoltaik ordentlich rein in die Posts, markiert es. Und wenn ihr Bock habt, dann meldet ihr euch einfach bei Atem. Und wenn ihr generelle Fragen habt, schickt ihr sie mir. Ich leite sie sowieso Atem weiter. Also von daher passt es. Vielen Dank, mein Lieber.
Björn, ich habe auch zu danken. Dankeschön.
Sehr gerne. Und für euch eine kleine Vorschau. In der nächsten Folge haben wir den lieben Sven bei uns am Start. Und Sven ist mein Mann, wenn es um das Thema Heizung und Bäder geht. Also alles, was gibt es für verschiedene Heizungsanlagen? Worauf sollte man achten? Also matcht so ein bisschen mit dem, was du auch gemacht hast. Und vor allen Dingen aber auch Bäder. Was gibt es da für Möglichkeiten? Worauf sollte man achten, wenn ihr Badsanierung vorantreiben wollt? Also stay tuned, schaltet wieder ein. Das heißt, Share Loves Homes. In dem Fall liebe Grüße, alles Gute und bis bald. Euer Björn.